Stelle ich mich eben kurz vor. Mein Name ist Katrin Vogler. Ich war bis zum 31.10. letzten Jahres hauptamtliche Geschäftsführerin beim Bund für soziale Verteidigung und bin seit dem 27. September letzten Jahres Abgeordnete im Deutschen Bundestag für die Fraktion Die Linke. Und ich bin gebeten worden, hier heute die Moderation zu machen. Zur Einleitung möchte ich gerne zwei Erlebnisse aus der letzten Zeit berichten, die ich als Kommunalpolitikerin gemacht habe und als Friedensbewegte. Und zwar waren ja vor einiger Zeit die Haushaltsberatungen in den nordrhein-westfälischen Kommunen. Die Mitglieder der Linken, die da jetzt neu gewählt worden sind, die sind alle weitgehend unerfahren, zumindest bei uns im ländlichen Raum, und haben sich ihre Aufgabe sehr ernst genommen und haben sich bei uns im Kreis, ich komme aus einem ländlichen Kreis, haben sich intensiv in den Haushalt des Kreises eingearbeitet. Nun ist die Finanzsituation der Kommunen ja allseitig bekannt, nicht besonders gut. Und es gibt vielfältige Diskussionen darüber, an welcher Stelle man noch öffentliche Dienstleistungen streichen könnte. Also zum Beispiel haben bei uns die CDU und die FDP den Gedanken eingebracht, man könnte doch mal drüber nachdenken, ob es denn einen öffentlichen Gesundheitsdienst, also sprich, ob man denn ein Kreisgesundheitsamt brauche. Niemand außer meiner Fraktion allerdings hat in Frage gestellt, dass der Kreis Steinfurt, und da sind wir auch beim Gesundheitsthema, dass der Kreis Steinfurt für die Bundeswehr, die bei uns einen wichtigen Standort hat mit den Heeresfliegern in Rheine-Bendlage, die auch im Afghanistan-Krieg eingesetzt werden, dass der Kreis Steinfurt kostenlose Ausbildung für Rettungssanitäter für die Bundeswehr zur Verfügung stellt. Und dass das absolut definitiv nicht Aufgabe eines Kreises sein kann. Also da sehen wir, wie tief und an manchen Stellen durchdrungen schon die einfachsten kommunalpolitischen Dinge vom Militarismus sind. Zweite Sache, die ich erzählen wollte zum Anfang, ist ein bisschen was Mutmachendes. Denn wir haben gesehen, Protest, Widerstand, Aufstehen wirkt. Im letzten Jahr hatten wir bei uns im Kreis in Rheine eben von diesen Heeresfliegern ein großes öffentliches Gelöbnis zum Standortjubiläum. Und wir haben mit ganz wenigen Leuten dagegen einen Gelöbnix-Protest organisiert. Das hat für große Aufregung gesorgt. Und es waren dann tatsächlich bei diesem Gelöbnix-Protest 200 Leute anwesend. Wir haben eine bunte Demo gemacht. Wir waren sehr laut. Wir sind sehr gut wahrgenommen worden von den Medien. Und das Ende vom Lied ist, ich bekomme als stellvertretendes Mitglied des Verteidigungsausschusses auch die Listen auf den Tisch, wo in diesem Jahr öffentliche Gelöbnisse geplant sind, und stelle fest, aha, Rheine ist nicht dabei. Es ist überhaupt keine Stadt im Münsterland dabei auf dieser Liste der Militarisierung des öffentlichen Raumes. Und sind in ganz Nordrhein-Westfalen, wo ja ungefähr 20% der Bevölkerung wohnen, überhaupt nur 3 Gelöbnisse vorgesehen, und zwar ganz am Rand unseres Bundeslandes. So, im Vergleich, in Bayern finden 25% aller öffentlichen Gelöbnisse statt. Falls ihr Bayern sind, sollte euch einen Anlass zum Nachdenken geben und zum Aktivwerden. Genau. Und es sollte euch vielleicht ermutigen, unsere Erfahrung aus dem ebenfalls schwarzen Münsterland, dass es möglich ist, was zu bewegen. Gut. Nochmal kurz zum Ablauf, wie wir es hier geplant haben. Der Uli Sander wird uns gleich eine kleine Einführung ins Thema geben. Und danach wollen wir in einer Diskussion vor allem auch Handlungsoptionen rausarbeiten. Also wollen wir mal gucken, was kann man denn eigentlich tun, um diese Prozesse öffentlich zu machen? Und was kann man dagegen an Widerstand und Protest organisieren? Was können wir gemeinsam machen? Was kann jeder für sich vor Ort machen? Uli Sander, haben wir gerade festgestellt, kenne ich gefühlte 50 Jahre schon. Also ich bin zwar noch nicht so alt.
Da warst du beim Ostermarsch dabei.
Genau, alter Ostermarschierer, aktiv in der VVN, Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten. Jemand, der sich schon sehr lange und sehr intensiv mit Militarisierung im Innern auseinandersetzt. Also quasi von den Notstandsgesetzen bis heute. Und ein sehr profunder Kenner der Szene, und ich freue mich sehr, dass er sich bereit erklärt hat, uns hier heute einen Input zu geben.
Ja, vielen Dank für die freundlichen Worte und auch für die Einladung. Und ich bin sehr froh, dass ich darüber hier heute euch und mit Ihnen sprechen kann. Ich habe des Öfteren schon zu dem Thema gesprochen. Einmal bin ich sogar dann in den Verfassungsschutzbericht reingeraten. Das war, als ich vor 3 Jahren in Minden gesprochen hatte. Das ist dann in Bayern und Baden-Württemberg. Dort ist die VVN noch im Verfassungsschutzbericht drin genannt worden, weil ich besonders die Pläne für die Verschärfungen bei der inneren Sicherheit thematisiert hatte und da den Schäuble beleidigt hätte, weil ich gesagt hatte, seine Pläne machen einem so Einstiegsszenario für einen faschistischen Staat alle Ehre. Und das war natürlich ein bisschen übertrieben, aber das muss man ja manchmal machen. Und andererseits war es dann als Beleidigung aufgefasst worden und so kam ich da rein. Meine Arbeitsmethode ist seit vielen Jahren die, dass ich Sachen lese, die sich sonst keiner antut. Das sind Bundeswehr-Zeitschriften, die sind überhaupt nicht geheim. Aber mir ist es auch schon passiert, dass ich eine Zeitschrift zitiert habe und dann waren die Macher dieser Zeitschrift, das war die Zeitschrift der Gebirgstruppe, beleidigt auch. Und ich hatte also geschrieben, die sind dazu übergegangen, nicht nur die Tradition, die Gebirgstruppe ist nicht dazu übergegangen, die Tradition der Wehrmacht zu verteidigen und reinzuwaschen und sich selbst als Vorbild zu nehmen, sondern sie ist jetzt auch dazu übergegangen, die Straffreiheit für Wehrmachtstäter, die es hier noch heute noch gibt, zu verlangen als Voraussetzung für die heutigen, das Durchstehen heutiger Auseinandersetzungen. Damit war gemeint, dass man zum Beispiel Scheunengraber nicht vor Gericht bringen sollte, hatten sie so geschrieben, denn die Alliierten machen es in Afghanistan doch heute auch so. Und wenn wir die jungen Soldaten, die wir dort haben, nicht irritieren wollen, dann müssen wir aufhören mit solchen Auseinandersetzungen, vor Gericht zumindest. Und das ist ja jetzt auch geschehen. Das ist ja wirklich, wir sind dabei, eine Wehrgerichtsbarkeit zu bekommen, die dazu gehört, gehört, dass es gar keine Gerichtsbarkeit in solchen Fragen mehr gibt, sondern nur eine Verhinderung der Gerichtsbarkeit. Das finde ich nur wirklich empörend, dass man einfach gar nicht ermittelt gegen den Kleinen, sondern er ist also freigestellt von allen Ermittlungen bis jetzt durch die Staatsanwaltschaft, durch die Generalbundesanwaltschaft sogar. Und alles läuft darauf hinaus, dass es eine spezielle Staatsanwaltschaft geben wird, die künftig diese Fälle behandelt. Die soll dann besetzt werden. Die soll zwar nicht Teil der Bundeswehr werden, also soll Teil der normalen Gerichtsbarkeit bleiben, aber die sollen besetzt werden mit Reserveoffizieren. Und die ja auch oftmals Juristen sind und die sollen da sich betätigen dürfen. Das ist also eine ganz schlimme Entwicklung. Als ich das Thema innere Sicherheit und Bundeswehr wird ja eigentlich überhaupt nicht gerne behandelt, wurde lange Zeit gar nicht behandelt. Und ich hatte dann also zum Beispiel eine Tagung entdeckt, einen Bericht über eine Tagung entdeckt, die in Weinheim stattfand, wo also der legendäre General Klaus Reinhardt, der Kosovo kommandiert hatte, der auch Gebirgsjäger ist, der auch vor der Gebirgsjägertruppe einmal eine große Rede gehalten hat, wo er die Vorbildwirkung der Wehrmacht schilderte, dort ganz offen. Er ist ja auch familiär damit sehr stark verbunden. Er ist Sohn eines Gauleiters aus München, der dann später Staatssekretär für die Finanzierung des Krieges der Wehrmacht wurde. Aber das nur nebenbei, keiner kann ja nun unbedingt für seine Eltern, aber es muss ja trotzdem keiner so einen Mist erzählen wie der Vater. Und das tat er in seinen Reden. Und er hat dann also eine Tagung besucht, da war er schon pensioniert, in Weinheim eben, und dort hat er mit Beckstein, dem damaligen Innenminister von Bayern, zur Frage gesprochen, muss man nicht die Bundeswehr auch im Innern einsetzen? Und er hat gesagt, warum nicht? Wir sind doch ganz geübt auf dem Gebiet. Im Kosovo haben wir innere Sicherheit gewährleistet mit der Bundeswehr. Und warum sollen wir die Erfahrung nicht auch bei uns anwenden? Das war so seine Diskussionsthese. über, wie gesagt, ich immer so ein bisschen die nicht beachtete Information hervorzuheben, und sei es auch besonders die Information aus diesen entsprechenden Zeitschriften. Und da fand ich dann im Februar 2005, jetzt nicht in irgendeiner Bundeswehrzeitschrift, sondern in der Jungen Welt, einen kleinen Kommentar, der berichtete über eine Veränderung am Wehrpflichtgesetz oder ja, die sei vorgenommen worden, und da sei also das Alter der Einzuziehenden auf 60 Jahre angehoben worden, steht da drin. Und dann haben sie einen ganz launigen Kommentar hinterhergehängt, jetzt holen sie schon die Gruftis und sowas alles. Das kam mir komisch vor, ich fand das schon doch beachtlich, was dort passiert ist, und habe mich dann näher informiert und stellte fest, die Junge Welt hat nicht gut berichtet und alle anderen gar nicht. Und es stellte sich raus, zu später Stunde in diesem Februar 2005, an einem Tag, den ich jetzt nicht ganz genau weiß, wurde als letzter Tagesordnungspunkt eben die Gesetzesänderung an dem Wehrgesetzen vorgenommen.
Im Bundestag.
Die Diskussion fand nicht statt.
Wurde zu Protokoll gegeben wahrscheinlich.
Alle Reden wurden zu Protokoll gegeben. Deshalb hat auch kein Journalist zugehört, weil ja nichts zu hören war. Und es war auch gar keiner da. Und es fand dann überhaupt nicht statt in den Medien, obwohl das nach meiner Meinung ein ganz gravierender Vorgang war. Man hat nämlich den Status der Reservisten sehr stark verändert. Bis zum Ende des Kalten Krieges, bis zur sogenannten Wende, hat der Reservist der Bundeswehr, also der bei der Bundeswehr mal war, als Wehrpflichtiger oder auch als Zeitsoldat oder als Offizier und dann eben ins Zivilleben zurückgegangen, das alles sind Reservisten, hatte er bis zum 45. Lebensjahr zur Verfügung zu stehen, und zwar um Übungen durchzuführen, um sich fit zu halten. Das wurde sehr lax gehandhabt, im Grunde genommen, wer keinen Urlaub kriegte von seinem Chef, der brauchte da nicht hin. Und alle anderen, besonders aus dem öffentlichen Dienst, welche gingen dann gern mal dahin, war ja mal von zu Hause weg, und man hat sich dann amüsiert und hat ein bisschen Sport getrieben und auch sich unterhalten. Diese Sache von den Übungen weg hin zu einem ganz anderen Vorgehen fand nun mit diesem Gesetz statt. Nämlich, es sollten alle bis zum 60. Lebensjahr eingezogen werden können, und zwar nicht nur zu Übungen, sondern zum Einsatz. Und wir haben seitdem diese Reservisten als Lückenbüßer, Urlaubsvertretung, Fachkräfte, je nach was für einen Beruf sie haben und so weiter, sowohl in Afghanistan als auch, und da wollte ich jetzt besonders zu sprechen, als auch im Inneren des Landes. Und zwar hat man dann nach diesem Gesetz die sogenannte zivil-militärische Zusammenarbeit, diesen Begriff gab es schon immer, aber neu definiert, hat sie aufgeteilt in Inneres und Äußeres. Über Äußeres kann ich heute nicht viel sagen, aber über Inneres einiges, um die Reservisten einzubeziehen in die inneren Katastrophen, also in alles, was nach Artikel 35 des Grundgesetzes erlaubt und zulässig für die Bundeswehr ist. Aber man hat einen Begriff dann dazu gezählt, der heißt Großschadensereignis. Dann hat man noch einen weiteren Begriff immer wieder noch dann dazu gerechnet, das ist Terrorismus. Also zu dem Katalog, der in Artikel 35 steht, da geht es um große Unglücke, da geht es um Katastrophen, da geht es um sowas wie an der Oder, wenn der Deich bricht und sowas alles, kam dann hinzu diese richtig militärischen Aktivitäten, nicht nur polizeilichen Aktivitäten im Inneren, durch die zivil-militärische Zusammenarbeit im Inneren. Dazu wurde eine ganze Struktur aufgebaut, die dann plötzlich kurz vor dem Gipfel Heiligen Damm präsentiert wurde von einem Vizeadmiral Funke, der sitzt in Rostock, stellvertretender Inspekteur der Bundeswehr, Und er hat durchaus auf einer öffentlichen Pressekonferenz vorgestellt, was er alles jetzt aufgebaut hat oder was kurz vor Vollendung steht. Die Vollendung sieht dann so aus, ungefähr 460 Kommandos wurden geschaffen in der ganzen Republik. 460 Kommandos bestehend aus jeweils 12 Reserveoffizieren, die innerhalb einer Stunde zur Verfügung stehen sollen. Und diese Kommandos lösten den früheren Luftschutz, Zivilschutz und so weiter ab, hat er gesagt, sondern soll jetzt also an der Seite der Kommunen, an der Seite der Landräte und der Bürgermeister beratend stehen, aber auch Hilfe eben einbringend in bestimmten Situationen. Das wurde dann sehr schnell ausprobiert in Heiligendamm. Das muss ich jetzt nicht erzählen, da wisst ihr ja alle Bescheid. Da ist also die Bundeswehr ja massiv eingesetzt worden und zwar nicht auf polizeiliche Art und Weise, denn sonst hätte sie nur mit Polizeiwaffen und Polizei, mit einem Equipment der Polizei mitmachen dürfen. So, allenfalls, wenn man überhaupt an so etwas denken wollte. Sowas hat es ja schon gegeben, das hat es ja gegeben, besonders mit Sanitätsausrüstungen, das hat es ja mit ABC-Schutz gegeben bei der WM vorher schon, auch bei kleineren Anlässen. Aber jetzt sind sie mit Panzern, mit Hubschraubern, mit 3 Tornado-Flugzeugen aufmarschiert, das muss ich jetzt nicht alles nochmal auswalzen, aber eine völlige Ausdehnung. Bis darauf, dass sie geschossen haben, haben sie ja nur alles Mögliche gemacht, was sie gar nicht durften. Das geschah im Zusammenhang mit der zivil-militärischen Zusammenarbeit. Die von mir genannten 460 zwölfköpfigen Kommandos haben ja auch ein Landeskommando über sich. Und das Landeskommando in Mecklenburg-Vorpommern, das saß beim Innenministerium. Dort ist dann auch ein höherer Offizier, ein Oberstleutnant, während man in den Kommunen mit Obersten auskommt. Andersrum. Ein Oberstleutnant auf der Ebene der Kommunen und dort sind dann also höhere Offiziere, die also im Landesmaßstab tätig sind und sich dort einbringen. Und dann stellten wir Folgendes fest, das haben wir ja öfter dann gelesen, das geschieht per Amtshilfe, was dort an Zusatzhilfe von der Bundeswehr geholt wurde, wurde immer gesagt, an Amtshilfe. Dieser Begriff Amtshilfe taucht im Grundgesetz Artikel 35 auch auf. Und er bedeutet, dass die eine Behörde von der anderen Behörde Hilfe holen darf, wenn es brennt, wenn irgendein Problem besteht. Das ist ja auch in Ordnung. Warum soll die Feuerwehr nicht kommen, wenn die Polizei nicht klarkommt oder so umgekehrt? Aber die Bundeswehr kann da ja gar nicht mit ihren Mitteln gemeint gewesen sein, die ja nur militärischer Art sind. Deshalb hat man also den Begriff der Amtshilfe eingeführt und das Innenministerium, und zwar der Kommandeur der Polizei bei den Einsätzen in Heiligendamm, war berechtigt, die Bundeswehr zu holen. Und das bemerke ich nun überall, wenn ich nachgucke, wie niederschwellig der Zugriff ist. Also ich hatte immer gedacht, wenn das mal so schlimm kommt, dass die also so eine Art Putsch machen in unserem Land, indem sie wirklich jetzt Bundeswehr und Polizei und alles zusammenholen, um irgendwie politisch aufzuräumen, dann wird das zumindest ja mal ordentlich im Bundestag beschlossen oder zumindest in einem Notstandsgremium oder die Regierung kümmert sich drum. Nein, das hat man ganz anders gemacht. Man macht es relativ niederschwellig. Da kann jeder, also nicht jeder, aber da kann die mittlere Ebene schon mal die Amtshilfe bei der Bundeswehr beantragen und sie dann auch bekommen. Und es war ja so, dass der Jung dann hinterher gesagt hat, das wusste ich ja gar nicht, dass da 3 Tornados waren. Ich habe immer nur von einem gehört. Aber das war ja nicht mein Ding. Ich habe mir das dann mal angeguckt, hat er gesagt. Die sind ja sehr tüchtig. Die haben zum Beispiel meinen Hof, ist ja Winzer, überflogen und haben also jede Schubkarte fotografiert, konnte ich erkennen. War er ganz erstaunt, was er für einen tollen Verein hat. Aber er hat damit nichts zu tun. Das ist also keine Sache, wo er gefragt wird. Das ist ganz was Normales. Mhm. Und dieses Normale, dass man einfach irgendwas durchgehen lässt, was eigentlich überraschend oder gravierend ist, das finde ich, ist das Bezeichnende. Und das soll uns auch davon ablenken, genauer hinzugucken. Ein Oberst beantragt Mehrere Flugzeuge, bombardiert 150 Menschen und er fragt niemand anders. Nun kann sein, dass er noch ein paar Leute gefragt hat, die wollen sich jetzt nur nicht outen und er muss alles auf sich nehmen, der Oberst Klein. Aber diese Art, dass das einfach so durchgeht, das scheint mir ein besonderer Punkt zu sein. Und den entdeckt man ja hinterher dann auch nur, wenn man ihre Fachzeitschriften liest und zum Beispiel ihre Erfahrungsaustausche sieht und so weiter. Kürzlich hat es, ich wollte noch was zu den Reservisten doch noch sagen. Die Reservisten, die da einbezogen werden, können dann Zugriff haben in den Kommunen und Landkreisen auf andere Reservisten. Welche Ausrüstung sie haben, wie groß das Kontingent ist, auf worauf sie Zugriff haben, das ist nicht definiert. Die Aufgabenstellung, die so etwas auslöst, oder das Moment, das so etwas auslöst, ist auch nicht definiert. Man spricht von Krisensituationen, man spricht von Krisenzentren, also die Bundeswehr wird eingegliedert in Krisenzentren, die in den Kommunen im Rathaus vorhanden sind. Also da jede Stadt, jedes in Frage kommende Landkreis und jede Stadt muss also praktisch ein Krisenzentrum einrichten, wo man tagelang überleben kann, ohne dass es eine Außenverbindung gibt und sowas alles, was man so sich vorstellen kann. Was aber ist die Krise? Das wird nicht definiert. Wer macht das, wird nicht gesagt. Alles das ist offen und wir müssen wirklich rangehen und die Fragen überall stellen, was ist die Krise, wann kommen die in Gang und so weiter. Und daher habe ich dann doch immer wieder festgestellt, dass man nachgucken muss in den Zeitschriften und in ihren Mitteilungsblättchen und was sie so haben. Und so kam dann raus, dass in Bayern kürzlich eine große Übung stattfand. Das stand nirgends in der Zeitung, das stand nur in den Mitteilungsblättern der Reservistenvereinigungen von Kulmbach und Jena. Die hatten so Blätter und da stand das drin. Und die waren aber zu einer Übung in Bayern gewesen. Und zwar haben sie, ich kann die Stadt raussuchen, das habe ich jetzt nicht im Kopf, eine Radarstation zu entsetzen gehabt. Die war also umzingelt von Demonstranten und möglicherweise auch Terroristen. Diese Radarstation in Bayern musste nun wieder in die Hand der Bundeswehr geraten. Die war also eher entglitten angeblich. In Wirklichkeit sollte aber wohl nur eine große Demonstration da gewesen sein. Und das haben sie dann erfolgreich durchgekämpft in ihrem Manöver, was dort also stattfand. Und das weicht ja nun völlig ab von dem, was also uns gesagt wird, dass da Katastrophenschutz und so etwas sein wird. Sondern sie haben ganz klar diese Übung gemacht mit ganz militärischen Zielen. Sie haben sogar in ihren Blättern Folgendes geäußert, ungefähr jetzt sinngemäß. In Afghanistan ist eine bestimmte Situation eingetreten. Also die Deutschen haben irgendwas angerichtet, wofür es Rache zu üben gilt. Und da wir ja in einer globalisierten Welt leben, haben dann die Terroristen nicht etwa in Afghanistan die Bundeswehr angegriffen und zur Rechenschaft gezogen oder was auch immer man dazu sagen könnte, sondern sie haben diese Radarstation angegriffen und haben damit die Sicherheit Deutschlands in große Schwierigkeiten gebracht, offenbar in der Absicht, weitere terroristische Schläge zu ermöglichen. Also das steht in diesen Blättchen drin und hat dann zu einer Anfrage geführt im Bundestag von Seiten der Linken. Und die haben dann, ausweichend geantwortet, die Bundesregierung. Ist klar, aber sie konnten das eigentlich nicht bestreiten, sodass wir nur durch solche kleinen Details mal langsam rauskriegen, was diese zivil-militärische Zusammenarbeit Inneres eigentlich bedeutet. Es ist ja auch noch, wenn ich davon gesprochen habe, dass dieses niederschwellige Niveau überall benutzt wird, um bestimmte Anordnungen durchzusetzen, um bestimmte Veränderungen auch durchzusetzen, dann fühle ich mich auch durch die Erklärung von Herrn Innenminister de Maizière daran erinnert, dazu etwas zu sagen. Er hat eben gesagt kürzlich, er wolle nicht mehr innere Sicherheit sagen, sondern innerer Frieden. Also ein weiterer Begriff aus der Kette, die vorhin der Rainer aufgemacht hat, uns geschildert hat. Also es soll innerer Friede heißen und nicht innere Sicherheit. Und er hat nun auch gesagt, wir werden also keine Grundgesetzänderung mehr machen, weil wir sie nicht durchkriegen. Das heißt aber nicht, dass er das nicht alles machen wird und will, was sie vorhaben. Aus der Umgebung von Jung wurde schon bekannt, da haben dann Offiziere gesagt, stand auch in irgendeiner Zeitschrift drin, wenn das nicht erlaubt ist mit dem Abschuss der Flugzeuge durch unsere Mittel bei einem terroristischen Angriff, weil unter Umständen dann Unbeteiligte zu Schaden kommen können in diesem gekaperten Flugzeug, dann muss die Bundeswehr das eben so machen. Das ist eine Notstandssituation, dazu braucht man keine Grundgesetzänderung. Wir haben die Einrichtungen dafür, wir haben die Leute dafür und er soll dann bereits in seiner Umgebung diejenigen Flugoffiziere ausgesucht haben, die dazu bereit waren, andere werden dann eben nicht genommen. Und die werden dann in der Situation, hinterher wird ja keiner mehr sich aufregen, wenn wir glücklich die Gefahr gebannt haben. So ungefähr hat er argumentiert und so ist es eigentlich auch jetzt wieder. Sie gehen weiter, Sie haben auf der Ebene, dass man keine Gesetze groß ändert, dass man keine große Presseveröffentlichung macht, gehen Sie sicherlich weiter. Und was sind die weiteren Pläne? Wenn man sich diese 12 Offiziere anguckt, die in die Krisenstäbe eingebaut werden, die erstmal im Rathaus verankert werden und im Landratsamt und die außerdem in Krisenstäbe mit Polizei, Feuerwehr, technischem Hilfreich und so weiter verzahnt werden, wenn man sich die anguckt, dann sind das ja ungefähr 5.000 auf Bundesebene, die schon mal da sind. Und zwar sind die quasi hauptamtlich, denn man hat nur solche ausgesucht, die wirklich an einer Stunde abkömmlich sind. Das sind also, in Dortmund ist es ein Pfarrer am Krankenhaus und der auch bei der Bundeswehr immer lange Zeit als Militärpfarrer war. Und der ist der Chef. Und woanders sind das immer welche aus dem öffentlichen Dienst. Und jetzt haben Sie ein Problem, das ist nicht mehr beliebig zu erweitern. Die CDU hat aber in ihren Papieren drinstehen von Parteitagen, CDU und CSU auf ihren Parteitagen hat sie beschlossen, sie wollen eine regelrechte Heimatarmee aufbauen. Also nicht nur bei 5.000 stehen bleiben, wie wir sie jetzt schon haben, mit nicht genauer definierten Aufgabenfeld, sondern sie wollen mindestens 50.000 erreichen können in ganz kurzer Zeit, um unter Umständen Gefahren terroristischer Art im Innern zu begegnen. Wobei, dazu gleich noch etwas. Das ist also Ihr Plan. Die 50.000 ist Ihr Plan. Und ich vermute mal, Sie werden da keine großen Gesetzesänderungen machen, sondern Sie werden das nach und nach, das Kontingent einfach vergrößern, die Kommandos vergrößern, weitere Kommandos schaffen auf weiteren Ebenen, sodass ihre Zahl sehr schnell dann irgendwie aufgewachsen ist. Es gibt aber ein gewisses Problem bei der ganzen Geschichte. Die Zahl ist nicht so einfach zu erreichen, weil es ja auch noch Arbeitgeber gibt und weil es ja auch noch Arbeitsplatzmangel gibt. Und es sind viele, die würden gerne mal zur Reserveübung gehen, aber sie können nicht, weil sie dann ihren Arbeitsplatz unter Umständen verlieren würden. Sie kriegen keinen Sonderurlaub. Und deshalb hat man einen Zeller-Trialog geschaffen, deshalb aber auch aus anderen Gründen, den habt ihr vielleicht schon mal von gehört. Der Zeller-Trialog ist also ein innenpolitisches Pendant zur Sicherheitskonferenz in München. Und dann trifft man sich einmal im Jahr in Celle, und zwar Wirtschaft, Politik und Bundeswehr, um solche Fragen zum Beispiel zu behandeln, wie das Arbeitgeber mehr Verständnis für die Probleme der Reservisten haben und damit das alles etwas leichter geht. Zu den Reservisten, wenn Sie die Voraussetzung geschaffen haben, das wird in Ihren Zeitschriften immer wieder thematisiert, wie kriegt man da mehr Verständnis in der Öffentlichkeit, wie kriegen wir mehr Raum für die Entfaltung der Reservisten. Wenn dieses durch ist, wenn Sie da also eine Regelung gefunden haben mit den Unternehmen, dann werden Sie sicherlich auf dem Gebiet weiterschreiten, entsprechend der Beschlusslage der CDU, CSU. Ein letztes Wort vielleicht noch zu den Reservisten. Ich fand in einem Brief, also im Zusammenhang mit der Einrichtung von diesen Stäben in den Kommunen und in den Landratsämtern hat es ja auch schon durchaus Diskussionen gegeben. Es gab linke Abgeordnete, die Anfragen gestellt haben, nach meiner Meinung nach viel zu wenig. Denn nur mit solchen Anfragen können wir langsam ein genaueres Bild kriegen, was da eigentlich vorhanden ist. Und in Bochum hat man dann operiert, also mit solchen Katastrophen wie an der Oder, da müssen wir gewappnet sein, deshalb müssen wir sowas auch haben, hat dann die Stadtverwaltung gesagt. Und da haben dann doch die Abgeordneten insgesamt gesagt, das ist ein bisschen schwierig, in Bochum werden wir solche Hochwasser nicht hinkriegen. Und wir wollen uns doch mal genauer informieren. Und sie haben sich dann ein Gutachten kommen lassen, die Bochumer, vom Landesverband der Berufsfeuerwehren. Und der hat dann also sehr zähneknirschend das Ganze eigentlich beurteilt, hat gesagt, also eigentlich brauchen wir die nicht, aber ein paar Gerätschaften haben die schon, die wir brauchen könnten bei bestimmten Katastrophen. Aber vor allen Dingen müssen wir auf eins achten, stand in dem Brief drin, dass wir nur mit der Bundeswehr zusammenarbeiten, nicht mit dem Reservistenverband. Denn überall zeigt sich, dass der Reservistenverband gerne das Mandat der Bundeswehr kriegt, der ja eine Vereinigung ist und eine e.V., das Mandat der Bundeswehr kriegt, um dann sich wichtig zu machen und ungeheuer seine Bedeutung zu erhöhen und so weiter. Also dieser Mann, der da den Kleinen im Fernsehen vertreten hat, Beck, Abgeordnete Beck von der CDU, das ist der Bundesvorsitzende des Bundesverbandes der Reservisten. Der vertritt dort seinen Mitkollegen, seinen Kameraden und hat das ja auch wirklich schneidig getan. So, dieser Verein kennt keine Abgrenzung gegenüber dem Rechtsextremismus. Das wollte ich doch noch einblenden. Also man kann davon ausgehen, jeder Nazi, der etwas älter ist als ein Schüler, war bei der Bundeswehr, denn die verweigern nicht. Und, oder fast jeder, der irgendwie gemustert wurde dort, war auch dann da. Und bei den Übungen, die es ja gibt immer noch, und auch in einigen dieser Kameradschaften, diesen Zwölfergruppen, sind dann schon eindeutig bekannt gewordene NPD und andere Vereinigungen angehörenden Leute aufgetreten. Und hier ist überhaupt gar keine Abgrenzung möglich. Und hier wird ein großer Bedeutungszuwachs der Reservisten und damit des Rechtsextremismus im politischen Raum sichtbar. Soweit erstmal. Ganz wichtiger Punkt, den ich nicht erwähnt habe, den muss ich aber schnell nachholen. Es gibt also größere Informationen, gab größere Informationen, ausführlichere Informationen von Seiten der Regierung Ende August vorigen Jahres. Auch wieder aufgrund einer Anfrage der Partei Die Linke. Und dort wurde relativ viel ausgesprochen, was zivil-militärische Zusammenarbeit anbelangt. Da haben also sich kaum ein Blatt vor den Mund genommen dann plötzlich in dieser Antwort und haben außerdem der Antwort diese Antwort enthielt zum Beispiel den Hinweis, dass man durchaus, also die Frage, sollen die auch bei Streiks eingesetzt werden, diese Kräfte, wurde das dann zugegeben. Besonders im öffentlichen Dienst ist damit zu rechnen, wenn also bestimmte Notstände eintreten. Das ist also in dieser Antwort, die es sich lohnt, dass man sich die beschafft, alles zu lesen. Es gab auch noch einen dicken Anhang zu dieser Antwort, ungefähr 50 Seiten stark. Und da wurde genau aufgeführt, wie viele Kommandos jetzt vollzählig sind, also sie sind grundsätzlich überall geschaffen, in allen in kreisfreien Städten und allen Landkreisen. Die Städte und Landkreise werden auch alle genannt und dann wird also richtig so in der Tabelle mitgeteilt, wie viele man schon gewonnen hat. Sie haben nicht überall die 12 zusammengekriegt und welchen Dienstgrad die jeweils haben. Ihr Name wird nicht genannt. Also man kann dort sehr viel erfahren, weil ja die Frage kam, was ist mit den, wie kann man etwas rauskriegen in den Gemeinden? Also zunächst einmal, finde ich, müsste man reingucken in diese Antwort der Bundesregierung. Die kann man sich runterladen. Muss ich mal gleich mal nachgucken. Kann ich sie gleich noch nennen? So, und dann hat man was in der Hand und sagt, also wir lesen hier in unserer Gemeinde und unser Landkreis existiert so etwas. Was soll das? Was haben die zu tun? Kostet uns das was? Ist ja mal wichtig für eine Kommune. Welche Befugnisse haben die? Und solche Fragen stellt man. Da gibt es also schon bei IMI veröffentlichte Vorlagen aus Göttingen zum Beispiel, wo der Landrat dann befragt wurde und wo er ziemlich offen auch geantwortet hat, dass er sicher sei, dass es alles seine Ordnung hat und sowas schreibt er denn alles. Also er weiß gar nichts. Aber da kann man dann wieder nachbohren und sagen, also wer sind diese Leute, die diese Befugnisse haben? Wir wollen die wissen, dass wer über unsere Kommune etwas mitzubestimmen hat. Wir kennen ja auch jeden Dezernenten. Warum sollen wir das nicht auch wissen? Also da wäre etwas zu machen. Und da gibt es Anknüpfungspunkte durch Äußerungen der Bundesregierung, auf die man sich beziehen kann. Zur AGE, das ist ja eigentlich rausgekommen, dass in den Arbeitsämtern und später in den AGEN die Bundeswehr Unzulässiges tut, ist eigentlich rausgekommen durch eine Friedensinitiative, die heißt Bundeswehr wegtreten und die sitzt in Köln. Und die hat eine Website aufgebaut, die heißt genauso. Und da stehen dann nicht nur Kölner, sondern auch andere Aktionen drauf, wie man also vor Ort im Inneren die Bundeswehr den Schleier von ihr wegnimmt und wie man also etwas rauskriegt und wie man gegen sie angeht. Da werden dann also Beispiele geschildert, wie man Bundeswehr-Auftritte, solche Shows und so weiter bekämpft durch Aktionen vor Ort, wie man also ein jährliches Sommerbiwak der Bundeswehr in Hannover im Inneren einer bestimmten Kirche und auf dem Vorplatz dieser Kirche in Frage stellt und öffentlich angreift auch und auch die Kirchenbesucher fragt, was sie denn da eigentlich treiben. Natürlich der Kern dieser ganzen Aktionen von Bundeswehr wegtreten, das ist natürlich immer jährlich wiederkehrend Highlight, der Angriff auf Kardinal Meißner, der Soldatengottesdienst im Kölner Dom, wo dann also Kardinal Meißner seine fürchterlichen Predigten hält und die werden dann werden mitgeschnitten und veröffentlicht. Eine betende Hand kann kein Unrecht anrichten und auch kein Verbrechen begehen. Das Gewehr in der Hand des Betenden ist sozusagen heilig gesprochen. Also solche Sachen habt ihr vielleicht schon mal von gehört. Das veröffentlichen die dann voriges Jahr. Was sie dieses Jahr im Einzelnen gemacht haben, weiß ich jetzt noch nicht. Voriges Jahr hatten sie dann auch noch einen Choral gesungen. Und lange hat man sich erfreut an dem Choral, bis mal einer den Text angehört hat und dann sind sie rausgeflogen. Und die haben nun eine ganz wichtige Entdeckung gemacht und auch dagegen etwas unternommen. Sie haben also entdeckt, dass die Beratung, die die Bundeswehr in den Arbeitsämtern durchführt, das macht sie schon lange. Wer also dort einen Arbeitsplatz sucht, auch im zivilen Bereich, also als Zivilangestellter, nicht im zivilen Bereich, gibt es da nicht, aber als Zivilangestellter, der konnte ja bei der Bundeswehr sich bewerben und die hatte auch Berufsberater in den Arbeitsämtern und in den AGEN. Das ist nicht das Überraschende. Das Überraschende war dann eben in Köln, dort ziemlich mit Druck vorgeladen wurden. Nicht einfach, man steht zur Verfügung, wenn einer eine Frage hat, sondern es gab dann diese Briefe vom Arbeitsamt und von der AG an den Jugendlichen, der keinen Job hat, der also Unterstützung, Hartz IV und so weiter haben will, doch eine Arbeit anzunehmen und einer Vorladung, die da kommt, darf man nicht vernachlässigen, der muss man folgen. Also muss er hin und er sieht sich dann plötzlich einem Bundeswehrberater gegenüber. Das war also dort passiert, das ist nicht zulässig. Und dann haben sie da demonstriert in dem Gebäude und dann hat die Bundeswehr Feldjäger geholt, um sich zu schützen gegen Demonstranten. Und dann kam es dann zu einer Entscheidung des Präsidenten der AGE, der hat gesagt, die Bundeswehr wird jetzt erstmal für ein halbes Jahr rausgeschmissen, weil er das nun auch nicht mehr mitmachen wollte, dass nun auch schon die Feldjäger geholt werden, obgleich er das Hausrecht hat und gar nicht gefragt wurde. Also durch diese Sache ist da sehr viel rausgekommen und wir haben dann immer mehr erfahren, dass also wirklich Jugendliche unter Druck gesetzt werden, in die Bundeswehr zu gehen. Das kann man sich nur aber nicht so einfach vorstellen, dass da nun der Letzte, der keine Lehrstelle gekriegt hat, dann zum Bund geholt wird. Sie wollen nämlich Qualität haben. Und sie wollen also dieses Angebot an Menschenmaterial, wie man früher dazu sagte, bei der Wehrmacht, aber so ähnlich denken die wohl immer noch, mal sichten und dann unter Umständen auch geeignete Kräfte holen, wie ja überhaupt die Wehrpflicht auch meiner Meinung nach sehr stark dazu noch da ist, nicht um, na, wissen wir ja alle,
reines Rekrutierungsinstrument.
Ja, nicht um jetzt flächendeckend alle ranzuholen, sondern aber sich was auszusuchen, was da so da ist.
An, Assessment.
Ja. Und das ist also auch dann mit diesen Jugendlichen wird das so gemacht, wie es überhaupt mit den gemusterten Wehrpflichtigen allgemein gemacht wird, um dann die Besten zu kriegen, die man dann auch wiederum behalten will, wenn der Kriegsdienst vorüber ist, dann kommt die Reservistenzeit und da soll man dann möglichst sofort weitermachen mit einer Verlängerung, mit einer solche Sachen. Solche Kräfte wollen sie dort aussuchen und dagegen hat es diese Aktionen gegeben und da sollte man vor Ort wirklich überall nachgucken, was ist in meiner Stadt, in der AG los, sollte man da unter Umständen einschreiten, ist Einschreiten notwendig. Zu der dritten Frage habe ich schon kurz was gesagt. Es geht einfach auch bei der ganzen Geschichte um die Kampfbedingungen der Gewerkschaften, der Arbeiterbewegung, die wirklich beeinträchtigt werden sollen. Man will also besonders eben im öffentlichen Dienst eingreifen und wir reden ja immer darüber, wer alles Dateien besitzt über die Mitarbeiter und alles. Über eins müssen wir uns im Klaren sein, das wird zwar nirgends veröffentlicht. Die Bundeswehr hat über alle Menschen, die jemals bei ihr waren, das sind inzwischen ungefähr 9 Millionen, wenn sie noch leben, es sind ja einige auch schon gestorben seit 1955, 56, über alle diese Personen haben sie sicherlich die Daten, einschließlich Wohnungswechsel und so weiter und so weiter, einschließlich Berufsausbildung. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn mal wirklich ein längerer Streik bei den Lokführern gewesen wäre, dann hätte man rausgesucht bei der Bundeswehr, wer ist denn alles Lokführer? Das kann man nach diesem neuen Gesetz von 2005 ja auch machen. Wer ist denn alles Lokführer und wer muss dann mal bitte schön zu einer Reserveübung geholt werden, um auf der Lok alles in Ordnung zu bringen? Alles das ist möglich. Es wird nicht ausdrücklich bestätigt, aber alles ist möglich und wir sollten diese Möglichkeiten beachten, wie ich überhaupt der Meinung bin. Wir haben ja auch früher nicht gedacht, dass derartiges möglich ist mit derartigen Auslandseinsätzen, Kriege direkt. 1999 habe ich doch am Anfang des Jahres nicht gedacht, dass sowas passiert, was dann im März 1999 passierte. Also wir müssen uns da auf einiges vorstellen, was auch vielleicht eher kommen kann, als wir so denken. Zu den Bundeswehr schauen. Ja, ich weiß nicht, ich finde ja sehr gut, dass die Gelöbnisse angegriffen werden und dass ihr die Liste veröffentlicht. Die Katrin hat hier wieder eine Liste mitgebracht. Und dass man da vorgeht, das sind natürlich ganz widerwärtige Veranstaltungen, die wir weiterhin angreifen müssen. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass sie diese leichtfertigen unser Heer und dann bauen sie was auf dem Kirmesplatz auf, Sachen etwas verändern. Sie hatten in Bochum beim Bundeswehrjubiläum, also 2006, eine Riesenpleite erlitten. Wollten sie eine große Veranstaltung machen in Bochum auf dem Kirmesplatz und dann hat die Friedensbewegung gesagt, wir kommen aber auch alle. Und dann haben die gesagt, dann erklären wir unseren Festplatz zum militärischen Sperrgebiet.
Ja.
Das sollen sie mal machen.
Ja, das ist gut.
Dann kommt gar keiner mehr.
Ja.
Weil dann die Feldjäger das Kommando übernehmen, nicht die Polizei vor Ort. Dann kommen so Schilder, ne, wird geschossen, wer über diese kann, also ganz überhaupt keine Werbung mehr. Also das hat auch sehr gut gewirkt, einfach ankündigen, man kommt massenhaft zu Besuch. Das löst manchmal auch schon große Nervosität aus, die wir dann vertiefen sollten. Ja, was du gesagt hast zu Oberst Klein, das würde ich einfach mal so stehen lassen. Das ist jetzt ein Diskussionsbeitrag, dazu könnte ich auch noch viele machen. Das meiste teile ich, was du sagst. Ich glaube, es gibt zwei Linien. Die einen wollen die in Afghanistan also wirklich sich den Einfluss sichern durch einheimische Kräfte auf Dauer und dann soll der Einsatz in der Form, wie er jetzt ist, nicht mehr fortgesetzt werden. Und es gibt Kräfte, die setzen auf einen militärischen Sieg und das ist nach meiner Meinung so einer Oberst Klein, der also, da gibt es eben unterschiedliche Meinungen und unterschiedliche Absichten, aber es gibt offenbar welche, die also richtig, also den Feind niederringen wollen und nicht nur in Schach halten wollen. Das sind ja unterschiedliche Positionen. Soweit erstmal. Was hatte ich noch? Ach so, ich habe das jetzt gefunden. Antwort auf die kleine Anfrage zum Aufbau und Funktion der ZMZ-Kommandos der Bundeswehr steht in der Bundestagsdrucksache 16-13847. Also natürlich nutzen Sie jeden Hessentag, jeden Rheinland-Pfalz-Tag, ist ja klar. Bundeswehr wegtreten, die hat mal sich als Reinigungskräfte auf einen solchen Stand zubewegt, das war auch in Köln, und hat also Körbe mitgebracht und Eimer und hat alles weggenommen auf den Tischen, ganz schnell, von dem Stand der Bundeswehr und gesagt, wir machen hier Ordnung und Sauberkeit und das muss jetzt hier weg. Und die haben im Moment das nicht geschafft, sich dagegen zu wehren. Und sind dann ganz schnell weggegangen mit diesen gesammelten Sachen. Man muss nur genügend Behälter mitbringen, weil die ja auch sehr viele Hefte da haben und so. Und sie standen dann ohne Material da und konnten jetzt natürlich immer noch Videos zeigen und sowas. Das war natürlich klar, aber es war doch schon etwas eingegrenzt unter ihre Möglichkeit. Es gibt natürlich auch eine Entwicklung ganz oben. Es gibt einen neuen ein Einsatzführungskommando in Potsdam. Das ist so eine Art Generalstab, den wir ja nach dem Völkerrecht gar nicht haben dürfen in Deutschland. Und der arbeitet, dieses Gremium arbeitet sehr eng zusammen mit Einrichtungen, die unter Schäuble geschaffen wurden, die integrierte Polizei, Geheimdienst und Militärbehörde, die sich gemeinsames Terrorabwehrzentrum nennt, das sitzt in Berlin. Dort gibt es also eine sehr starke Vernetzung auf dieser höchsten Ebene. Etwas, was es auch, der Rainer hat es vorhin, finde ich, schon sehr gut mal auf den Punkt gebracht, was es also nach den Erfahrungen des Faschismus überhaupt nicht geben durfte, ist dort wieder geschaffen worden, auch an höchster Stelle gibt es also solche Stäbe, die da zusammenarbeiten. Lange Zeit hat man ein entsprechendes Gremium gibt es auch für die Datenverarbeitung, das ist ja bekannt, das ist schon öfter gesagt worden. Und lange Zeit hat man sich gescheut, das zu machen, weil ja wirklich die Geheimdienste und Polizei und Militär nicht zusammen operieren sollten, nachdem was geschehen ist. Und der interessant war der frühere, ein Eckhard Wertebach, ein früherer Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, hat damals noch gewarnt, lasst uns das nicht machen, das sieht ja aus wie ein neues Reichssicherheitshauptamt. Aber sie haben es dann doch gemacht. Es sieht natürlich nicht so aus wie ein neues Reichssicherheitshauptamt, das war ja noch etwas anderes. Aber der Ansatz zu einer solchen Behörde sollte ja nicht wieder möglich sein und er ist nun leider wieder möglich geworden.
Ja, dazu kann ich auch noch ergänzen, also der geplante Militärgerichtshof, der soll dann auch in Potsdam sein. Ja. Das heißt also kurze Wege zwischen Berlin und Potsdam, zwischen Einsatzführungskommando, gemeinsames Terrorabwehrzentrum, den entsprechenden politischen Ebenen und und diesem geplanten Militärgerichtshof.
Wer steckt eigentlich hinter all dem oder welches Gedankengut oder welche Kräfte diese Militarisierung eigentlich auf den Weg bringen und immer weiter verstärken? Da muss doch irgendwo ein Antrieb sein. Ich kann mir da eigentlich gar nicht, außer der Rüstungsindustrie, nicht irgendwie was vorstellen.
Genau, und das ist eben der große Unterschied. Bis jetzt galten Tötungsdelikte und andere Kapitalverbrechen,
Körperverletzung
und so weiter.
Drogenhandel in der Kaserne.
Ja, alles Angelegenheiten, wenn sie Bundeswehrsoldaten begehen, diese Straftaten, dann kam die normale Gerichtsbarkeit zum Zuge oder auch nicht zum Zuge, weil die Bundeswehr natürlich immer schon einen großen Einfluss hatte. Ihr kennt alle diese große, erschreckende Liste von Ermordeten, von Rechtsextremen ums Leben gebracht, ungefähr 130 Tieren. Darunter gibt es auch immer einen Fall, der mich besonders berührt hat. Da gab es einen polnischen Jungen, der hieß Piotr Kania. Und er wohnte in Rothenburg an der Fulda. Und dort hat er mit seinen Freunden, das waren alles so autonome Antifaschisten, so rumgestanden am Bahnhof. Und es kam einer vorbei mit einem "Ich bin stolz, ein Deutscher zu sein" und ähnlichen Sachen auf dem T-Shirt. Und der hat ein Messer gezogen und diesen Piotr Kania erstochen. Und der läuft nun in dieser berühmten oder berüchtigten Liste der von den Nazis Umgebrachten, völlig zu Recht, als ein Opfer rechter Gewalt. Die Staatsanwaltschaft hat überhaupt keine Ermittlungen gegen den Täter eingeleitet. Das war ein Bundeswehrangehöriger, der kam aus dem Urlaub und der hat eben sich zur Wehr gesetzt. Das musste der, Notwehr. Dabei hatten die autonomen Antifas und dieser Piotr Kania überhaupt gar kein Messer. Nur er hatte eins. Und er hat damit zugestochen. Also und dann habe ich das mal untersucht, habe alle möglichen Stellen in der Justiz von Hessen, den Staatsanwalt, die fanden meine Fragen völlig absurd. Das würde man sicherlich nicht machen, wenn es sich nicht um Bundeswehrangehörigen gehandelt hätte. Die haben große Vorzüge, würde ich schon annehmen. Und ich habe mich damit ja befasst. Ich habe ja auch eine Broschüre kürzlich drüber gemacht über die Untaten der später von der Wehrmacht zur Bundeswehr gekommenen Leute. Es waren ungefähr 1000 Wehrmachtsangehörige, die bei der Bundeswehr Karriere machten, die aber an Kriegsverbrechen beteiligt waren, weil es gab entsprechende Ermittlungen. Nicht eine einzige Ermittlung hat zu einer Bestrafung geführt. Also kein einziger Kriegsverbrecher der Wehrmacht, der bei der Bundeswehr gewesen ist, ist je verurteilt worden, obgleich es da ganz abscheuliche Taten gab, sondern sind sogar aufgestiegen bis zu Bataillonskommandeuren. Einer ist sogar stellvertretender General Thilo ist sogar stellvertretender Bundeswehr-Generalinspekteur geworden. Also gab es immer nur Schutz. Und das soll jetzt so weitergehen mit dem Kleinen. Aber jetzt bin ich ein bisschen weit weggekommen von dem Thema. Was war sonst noch? Angesichts dieser ganzen Reservistenbewegung, die sich da jetzt entwickelt und die sich da jetzt zeigt, muss man einen Kampf gegen den Kriegsdienst führen. Nicht nur für die Verweigerung, sondern auch gegen diesen Zwangsdienst. Weil aus dem noch sehr viel gemacht werden soll. Das haben wir, finde ich, viel zu sehr vergessen in letzter Zeit. Sie haben ja damit was vor, mit dieser Einrichtung. Sie haben auch schon gesagt, das reicht, dieser Kriegsdienst oder dieser Wehrdienst, wie Sie sagen, der muss unbedingt erhalten bleiben, sagt man ja immer wieder, obgleich Sie gar nicht alle Kader brauchen, klar. Aber sie wollen den Zugriff haben und sie wollen ihn nicht nur haben, um sie zu den Waffen zu zwingen, sondern auch zu anderen Diensten. Immer wieder kommt dieser Gedanke, wir brauchen wir kriegen erst dann Wehrgerechtigkeit, also wenn alle gleichmäßig schlecht behandelt werden, wenn wir einen Dienst für alle Frauen und Männer in einem bestimmten Alter haben. Die können dann soziale Dienste sich aussuchen, die können dann Wehrdienst sich aussuchen, die können dann dies und jenes machen, Entwicklungshilfe und so weiter. Das ist ihr großes Ziel und das ist auch unbedingt erwünscht. Ich habe Dokumente gelesen von der Bundeswehr in ihren Offizierszeitschriften und in ihren Führungszeitschriften, wo also die Zentrale für Transformation, so heißt diese Vereinigung, das ist die Einrichtung, die ist die Denkfabrik, die verteidigungspolitischen Richtlinien in den nächsten 100 Jahre schreibt, so nennen sie sich. Mhm. Und das ist ein Oberst Klein, Oberst Thiel, nicht alle heißen Klein. Und,
ein kleiner Oberst.
Ja. Und der hat gesagt, wir werden einen Kampf haben in unserer Gesellschaft, auch als Bundeswehr, um die besten Kader, um die besten Kräfte. Wir müssen eine Veränderung auch des Umgangs mit diesen Diensten haben, weil wir brauchen zum Beispiel die kurzfristige Beschäftigung eines Älteren in der Bundeswehr, um die Durchführung eines bestimmten Projektes zu sichern. Deutet sich ganz allgemein, drückt er sich aus. Da kann man sich dann vorstellen, dass auch mal der Professor für ein paar Monate geholt wird, um eine bestimmte Situation in einem schwierigen Forschungsprojekt unter Umständen zu lösen. Also alles das ist denkbar. Sie wollen also alle möglichen Optionen haben, die also weit über das Schießen und Kämpfen hinausgehen. Und Sie haben, das diskutieren Sie, solche Sachen. Und deshalb finde ich, wir müssen gegen den Kriegsdienst als Einstieg zu einem allgemeinen Dienst angehen und das wieder thematisieren. Wie ich überhaupt der Meinung bin, dass die, es wurde gestern ja gesprochen vom Ostermarsch, 50 Jahre, ich war beim ersten Ostermarsch auch dabei in Hamburg, so, und da hatten wir ja auch eine, zunächst eine Ein-Punkt-Bewegung, die war gegen Atomrüstung, ne? Und bald merken wir, wir müssen doch noch ein paar andere Themen behandeln. Das gab es ja automatisch durch Vietnam, klar. Aber sie nannte sich dann Kampagne für Demokratie und Abrüstung. Und Demokratie, da ging es um die Notstandsgesetze. Und ich bin der Meinung, die Friedensbewegung muss auch eine Demokratiebewegung sein. Gegen Zwangsdienste, gegen den Abbau des Streikrechts durch solche Maßnahmen und solche Dinge müssen wir thematisieren. Wir sind ein bisschen Ein-Punkt-Bewegung geworden, das ist irgendwo auch berechtigt, aber wir müssen doch ein bisschen einen etwas breiteren Ansatz, finde ich, wieder uns suchen. Ja, wer steckt dahinter? Zunächst wollte ich auch mal eins noch mal zitieren, was vielleicht uns hilft, ein bisschen auch zu erkennen, auf welcher, wie sehr wir Recht haben, wenn man so sagen darf. Also auf welcher gesicherten Grundlage wir stehen mit unseren Argumenten. Wir sind nicht die uns händeringend um Argumente suchen müssen, sondern das müssen eigentlich die anderen sein. Aber wir lassen es zu, dass sie ziemlich gut dastehen oftmals. Also am 25. Januar 2010 hat Heribert Prantl, ein sehr tüchtiger Journalist und Jurist, er war mal Staatsanwalt, Folgendes geschrieben in der Süddeutschen Zeitung. Zu den Grundfragen, die der Afghanistan-Krieg aufwirft, gehört die Frage nach der verfassungsrechtlichen Grundlage solcher Einsätze. Das Grundgesetz ist der blinde Spiegel der Bundeswehr. Die deutsche Armee schaut hinein, sie sieht sich aber nicht mehr. Die Bundeswehr im Sinne des Grundgesetzes ist Vergangenheit, es gibt sie nicht mehr. Von der neuen Bundeswehr aber findet sich in der Verfassung kein Wort. Die Bundeswehr steht nicht mehr auf dem Boden des geschriebenen Grundgesetzes. Die Panzer im Auslandseinsatz rollen an der Verfassung vorbei. Die Flugzeuge donnern darüber hinweg. Der Verteidigungsminister müsste heute streng genommen Kriseninterventionsminister heißen. Das Grundgesetz sollte aber doch, ja, es muss ein Vademecum sein für alle Staatsbürger in Uniform. Die Antworten auf fundamentale Fragen der Nation, die Antwort auf die Fragen, in denen es um die Staatsgewalt im Wortsinne, um Leben und Tod geht, die müssen in der Verfassung stehen. Und sie stehen nicht drin. Diese Bundeswehr kommt nicht vor und sie steht außerhalb der Verfassung. Und deshalb meine ich, wenn gefragt wird, wer steckt eigentlich dahinter, es stecken Verfassungsbrecher dahinter und die müssen benannt werden.
Ich denke, wir haben schon so ein paar Anregungen jetzt auch aus der Diskussion gekriegt, in welche Richtung wir weiter überlegen könnten, was Aktionen, Kampagnenmöglichkeiten angeht.